Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Wir haben nicht nur einen Audio-Podcast, sondern eben auch einen Videopodcast. Und es geht heute kreativ zu. Er ist mehrfach ausgezeichnet mit 7 Cannes-Löwen. Er hat internationale Erfahrung und er ist heute mein Gast im Talk mit Tatjana. Herzlich willkommen, Chief Creative Officer Bernd Flisser.
Ja, liebe Tatjana, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du stell dich unserer Podcast- und Videopodcast-Community mal ganz kurz selber vor. So ein paar berufliche, vielleicht auch private oder persönliche Dinge.
Also, 58 Jahre jung oder alt, bin Alleinerzieher, habe einen Sohn mit 17 Jahren, eine Tochter, die ist 21. Eigentlich bin ich geboren in Graz, gebürtiger Grazer, im Herzen immer ein Steirer. Bin in den 90er Jahren dann nach Wien gegangen. Als gebürtiger Grazer auch ein Fußballfan, aber die kleinere Fraktion, nämlich dem GAK, finde ich sehr treu. Musik interessiert, großer David Bowie-Fan.
Auch schon aus. Gut, aber ja, aus.
Sozusagen. Ja, natürlich Kultur interessiert, Vespa fahren als Hobby. Und noch ein bisschen gatteln.
Du, jetzt sag einmal, was macht ein Chief Creative Officer? Kannst du uns da mal ein bisschen in die Job Description reinschauen lassen? Was ist denn das?
Ein Chief Creative Officer ist eigentlich vergleichbar mit dem obersten General mit vielen Sternen am Revers in der Kreation und ist eigentlich verantwortlich für das kreative Produkt einer Agentur und leitet die gesamte Kreation.
Und warum spielt für euch Kreative da Cannes so eine Rolle? Weil es gibt ja die Cannes-Rolle, es gibt auch die Cannes-Löwen. Was ist das mit dem Cannes? Warum ist da immer ein, ich liebe Cannes, ich bin dort gerne, warum ist das für euch so ein Zentrum, so ein Mekka?
Ja, das, was in Hollywood der Oscar ist, ist in der Werbung die Cannes Lions. Es gibt halt viele Werbefestivals mittlerweile, unterschiedliche Kategorien, ob das Effi oder ähnliches bewertet wird. Und Kreation ist eher rar. Und Cannes ist sicherlich das Höchste. Und das Thema Cannes-Rolle ist auch wieder seine eigene Geschichte. Weil es hat einen, wie Cannes begonnen hat, war ja ursprünglich in Venedig angesiedelt. Deswegen der Löwe ist dann nach Cannes übersiedelt. Also das Werbefestival.
Und da geht es um Werbespots.
Da, am Beginn war es so, dass es nur um Werbespots gegangen ist, bis Mitte, Ende der 90er. Und deswegen gab es damals auch die Cannes-Rolle, die dann immer präsentiert wurde, wo auf dieser Rolle die besten TV-Spots und Kinospots zu sehen waren. Ja. Das hat sich dann Mitte 90er, kann man sagen, hat sich das geändert, weil dann die Kategorien erweitert wurden mit Dialog-Marketing, dann kam Online und so weiter. Das hat natürlich dann uns auch die Möglichkeit gegeben, oder auch mir als Person, dort auf Löwenjagd zu gehen und dann auch erfolgreich einige zu erledigen, aber immer halt im Team.
Aber jetzt sag einmal ehrlich, von diesen 7 Löwen, die du da gewonnen hast, gibt's da einen, der dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, da war ich besonders stolz? Was ist denn da so der Punkt? Weil man hat doch dann zu all seinen Preisen nicht die gleiche Beziehung.
Ich glaube, dass der Erste hat immer einen besonderen Stellenwert.
Und für einen Österreicher noch dazu, oder?
In Österreich sowieso, weil das war 2002, ja schon lange her, wie ich den gewonnen habe. Mit meinem Team natürlich, es ist nicht immer auf mich, auf Person bezogen. 2007 kam dann der Nächste. Und ich glaube aber trotzdem, den höchsten Stellenwert für mich, der besondere Löwe außer dem Ersten, war 2015, und zwar war es ein Film. In der Kategorie Film in der Königsdisziplin.
Gibt es den auf YouTube? Kann man sich
ja,
den anschauen?
Ja, kann man sich anschauen.
Was war das? Erzähle.
Das war für Samsonite-Koffer. Ein Commercial für, der Kunde war Samtex, der sogenannte Retailer, der Samsonite-Produkte verkauft und anbietet. Und für den haben wir also 3 Kinospots produziert.
Und ist es dann was messbar wirklich mehr Samsonite-Koffer verkauft hat? Weil da gibt es ja den Unterschied zwischen der Produkt- und der Image-Werbung. Was war es denn da?
Das ist immer die Gretchenfrage sozusagen. Ja, verkauft die Werbung mehr? Eines ist einmal Fakt, und das hat es auch bei Cannes gegeben, eine Analyse gegeben, dass Kreativität besser fürs Geschäft ist. Das heißt, summa summarum musst du dann bewerten, was tut es für die Marke,
für
die Mitarbeiter und so weiter. Also es ist schon relativ ein großes Potpourri an Vorteilen, wenn man sich jetzt nicht nur auf den reinen Produktverkauf konzentriert.
Du, aber was ist für dich als Experte, wann ist ein Werbespot gelungen, welche Elemente braucht es dafür? Weil ich meine, du schaust ja heute um 20.13 Uhr, bevor der Abendfilm um 20.15 Uhr losgeht, mit ganz anderen Augen Werbung als Werber, als möglicherweise wir als Durchschnitt. Was ist denn das, was für dich, was braucht?
Also ich glaube, ein guter Spot muss einmal überraschen, er muss begeistern und er muss mich auch emotional berühren. Ich sage jetzt einmal, emotional berühren, zu Tränen rühren wäre natürlich am schönsten, ob es jetzt da was sehr Trauriges ist, genauso, oder was ja, wo man vor Tränen zum Lachen, also die Tränen rinnen, weil man so viel lacht.
Also Emotionen sind das Thema.
Es sind sicherlich die Emotionen und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, und es hat auch mit einer Idee zu tun, bei der Ideefindung, es weiterzuerzählen. Ich bin so begeistert davon, dass ich zum nächsten gehe und erzähle: Hast du diesen Spot gesehen oder kennst du diese Idee?
Also Weitererzählwert.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Da sind wir beim Stichwort Storytelling. Natürlich ein mächtiges Werkzeug für die Werbung. Wann ist so Emotional Brand Storytelling gelungen? Hast du da auch ein paar Tipps vielleicht für uns? Wie gelingt sowas, weil jeder möchte in Erinnerung bleiben, in der Sichtbarkeit sein, weitererzählt werden? Aber was können wir tun?
Storytelling zweifellos ist ein mächtiges Werkzeug in der Werbung, weil es die Fähigkeit hat, eine Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen und ihre Aufmerksamkeit einfach zu fesseln. Und besonders das emotionale Brand Storytelling hat sich äußerst effektiv erwiesen, da es nicht nur Information vermittelt, sondern auch Emotionen weckt. Beispiele fällt mir ein: Nike, Klassiker mit Just Do It. Weil das Just-Do-It-Motto inspiriert die Menschen weltweit dazu, ihre Grenzen zu überwinden. Und Nike erzählt immer diese Geschichten, erzählt Geschichten von Athleten, die Hindernisse überwinden, und das werden genutzt, um eine starke emotionale Verbindung herzustellen.
Aber dann gibt es ja auch Brand-Klau, oder wenn ich mal denke, also Obama ist immer mit dem Yes, we can, ursprünglich war es der Spot von, oder war es der Leitspruch von Canon, Yes,
genau.
We can.
Ja.
Die Schule des Sprechens hatte lange Zeit, redest du noch oder sprichst du schon, bis ich es dann von einem schwedischen Möbelhaus in einer abgewandelten Form gehört habe. Und wir waren aber da 30 Jahre früher dran.
Also ja, aber das kommt ja oft vor, dass unabhängig davon und jetzt überhaupt mit der Vernetzung, ja, wo jeder weltweit schauen kann, was es alles gibt, dass es ähnliche Commercials gibt, ist mir auch schon passiert, selben Claim zu verwenden. Und ich finde, dieses Beispiel mit Nike, also an die Grenzen zu gehen oder sich etwas zuzutrauen, vom strategischen Zugang ist es ja sehr ähnlich mit der Erste Bank, glaub an dich.
Ja, absolut.
Weil glaub an dich, sagt ja nichts anderes, glaub an dich selbst, überwinde Grenzen. Ja.
Aber in Wirklichkeit ist ja die Grenze dann sehr oft der Bankberater, wo man sagt, ich glaube eher an mich, aber die Frage ist, glaubt er an mich?
Die damit Bank sagt natürlich nein.
Damit er den Kredit gibt, also glaub an mich.
Deswegen gibt es ja die bekannten Plakate seinerzeit in den U-Bahn-Stationen, die Bank sagt nein, wir sagen ja, der Kredithai.
Ja, genau, das ist so die Gegengeschichte.
Ja, das
du, jetzt sag einmal ganz ehrlich, Bernd, wie sehr ist denn diese KI für dich heute schon auch also ein Thema, oder wie sehr spielt es eine Rolle? Hast du da Beispiele für uns jenseits von Midjourney und ChatGPT? Ist es was, was euch in manchen Punkten ersetzt? Wahrscheinlich die Grafiker noch stärker. Was euch wirklich unterstützt? Was tut es mit euch?
Puh, das ist ja überhaupt ein unglaubliches Thema. Also ich selber bin mit KI in Berührung, also persönlich in Berührung gekommen mit ChatGPT. Das war genau vor einem Jahr. Mhm. Weiß ich noch, bei der Weihnachtsfeier bei uns in der Agentur wurde mir diese Geschichte erzählt, kannte ich noch gar nicht, weil es war dann, glaube ich, seit Oktober ist das online. Interessanterweise war ja dann innerhalb von 2-3 Monaten, so dann im Februar, März, so ein Pressemeldungen kommen von vielen Agenturen und Unternehmen, die sind alle die KI-Experten. Mhm. Und jeder hat auf einmal erzählt, naja, wir arbeiten ja schon seit Jahren mit der KI. Das war schon mal das eine Interessante. Ich glaube, dass wir im Moment schwer einschätzen können, wohin das überhaupt führen wird. Ja. Mhm. Weil wir kommen eigentlich laufend jetzt mittlerweile in Berührung, sei es textlich, bildlich oder über Briefing nur, ja. Nur wir merken es halt manchmal nicht.
Ja, ich merke es an den Unis natürlich, wenn ich dann das Gefühl habe, eine Hausübung war jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr KI-gesteuert als wirklich die große Recherche. Also wo es auch um die Frage geht natürlich jetzt bei den gesetzlichen Pakten, was darf man zulassen, wann ist es Plagiat, muss man es ausweisen oder nicht? Da sind wir ja noch ein bisschen im luftleeren Raum in Wahrheit.
Ja, ich sehe es ja auch bei der Schule von meinem Sohn. Die das natürlich voll nutzen. Ja,
ja, ja klar.
Natürlich.
Ja, ja, natürlich. Also das heißt, viele sind jetzt plötzlich KI-Experten. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Wir haben ja dank der Gnade der frühen Geburtsstunde das erlebt mit den Millennial-Experten, wo wir nicht wissen, was die heute beruflich machen, als sie uns damals alle erzählt haben. Auf jeder zweiten Visitenkarte ist irgendwie Millennial-Experte gestanden und wir haben das auch geschafft. Wir erleben das jetzt auch gerade wieder mit den KI-Experten. Man sagt, wow, du bist seit 10 Jahren KI-Experte.
Ja.
Gab es die KI vor 10 Jahren schon in der Form. Ja. Also das ist schon was. Aber bedroht es euch in der Werbeszene, außer dass ihr es integriert? Das klang jetzt eher nach integrieren und weniger nach, da ersetzt es uns. Die Grafiker jaulen da schon, weil natürlich Dinge wie Canva, wo du früher einen Grafiker gefragt hast, das kannst du heute selber machen mit einer App. Ne?
Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar. Ich kann mich erinnern, ich bin Macintosh-Apple-User seit der ersten Stunde. Und wie das begonnen hat, waren, glaube ich, weltweit 2-3%, die auf Apple gearbeitet haben, weil das waren nur die Kreativen. Alle anderen waren auf PC.
Ja, weil es so teuer war auch.
Ja, es war teuer und so weiter.
Es war der Ferrari unter den PCs.
Dann kamen aber die Grafikprogramme ja auf den normalen PC und auf einmal hat sich jeder berufen gefühlt, naja, ich habe Photoshop, ich habe eine Grafik, Corel Draw oder wie die alle hießen, ich mache mal meine Grafik selber.
Ich habe InDesign, jetzt geht's.
Ja. Und ich glaube, das passiert jetzt ein bisschen sehr ähnlich mit der künstlichen Intelligenz, bis man dann wieder draufkommt, am Ende zeigt die Qualität. Und da merkst du dann den Riesenunterschied. Ich glaube schon, dass sich aufgrund der KI oder AI sich einiges auch in unserer Berufswelt verändern wird. Nämlich Faktum wird sein, man sieht es ja gefährdet, finde ich, Problematik ist es sicher für Fotografen. Die tun mir sowieso am meisten leid. Weil es hat schon damit begonnen, mit der Technologie der Smartphones. Passiert genau das Gleiche wie damals seinerzeit, Ende der 80er, mit den Grafikprogrammen auf den Computern. Die Smartphones haben mittlerweile so eine Qualität,
ja, absolut,
dass sich jeder natürlich berufen fühlt, dass er Fotograf ist.
Das heißt, der wirklich der Profi-Fotograf ist, den trifft es. Auf der anderen Seite haben sich ein Heer von privaten und Hobbyfotografen mit der Stockfotografie natürlich schon eine goldene Nase verdient.
Natürlich, kommt ja noch dazu. Dann merke ich es ja selber, zum Beispiel für Storyboards bei Filmen zu präsentieren, hast du einen Illustrator angerufen, mit einem Illustrator das gemacht und der hat dann das Einkommen gehabt. Das kannst du mittlerweile mit der KI machen. Das gleiche gilt für Illustratoren, was nicht schön klingt jetzt im Moment, aber es ist, ich sage mal, es ist im Moment die Realität. Du kannst die KI mit einem Briefing beauftragen. Ich hätte gerne einen Illustrationsstil, weiß ich nicht, an Dykes oder ähnliches. Und so etwas Ähnliches bekomme ich dann.
Und ist das was, was ihr auch verwendet? Also ist das schon was, bist du da auf Midjourney oder auf anderen, welche KI-Tools?
Wir arbeiten relativ viel mit Midjourney. Und da dieses DALL-E haben wir auch ab und zu im Programm. Und ich glaube halt, bei textlichen Kontrollen oder Korrekturen ist das mit dem ChatGPT schon sehr von Vorteil.
Ja, ja.
Definitiv.
Okay. Stichwort Social Media. Sind Facebook, Instagram und LinkedIn immer noch die gängigsten Plattformen? Werden da TikTok oder Snapchat und Twitch überschätzt, auch zum Teil? Wie ist denn das?
Das hängt wieder einmal von der Unterscheidung der Zielgruppe ab. Wie erreiche ich wen und wo? Faktum ist, dass ich auf TikTok sicherlich die Jüngeren erreiche und auf LinkedIn und Facebook die Älteren. Ja. Also ich glaube, von meinen Kindern ist auf Facebook niemand.
Ja, bei mir das auch
interessiert
nicht.
Same, niemanden. Same. Erstens das, zweitens wollen sie nicht, dass die Eltern irgendwas merken, mit wem sie unterwegs sind, was sie tun. Ja.
So unter Motto. Oder dann vielleicht mitkommentieren.
Richtig, das wäre überhaupt das noch peinlicher. Ja. Ich glaube schon, dass auch hier ein sogenannter Veränderungs- und Bereinigungsprozess gerade passiert, was das betrifft. Dann kommt natürlich dazu, man sieht es ja, nachdem Elon Musk dieses X übernommen hat, also das X, ja,
Twitter.
Die Marke Twitter getötet hat, was ich nicht verstehe, aber bitte, X ins Leben gerufen hat. auch hier kommen, und das sieht man ja auch beim Unternehmen wie Meta, kommen auch wieder neue Konkurrenzprodukte auf den Markt. Also es, wie gesagt, es tut sich relativ viel, deswegen ist es schwer abzuschätzen. Vielleicht ist 3 Monate, kommt wieder was komplett Neues und TikTok ist wieder draußen. Ja.
Aber das heißt schon, es hat was immer auch mit der Zielgruppe zu tun und mit den Ländern. Denn wenn ich mir das in den Vereinigten Staaten anschaue, wie groß, auch in der Zeit, in der ich damals drüben war, wie groß Twitter ist, bei uns ist das eine Blase, die für Journalisten, vielleicht auch noch Werber spannend ist, aber ansonsten ist da kein Mensch auf X de facto.
Ja.
Jetzt haben wir ja diese Zielgruppeneinteilung, die wir früher in den Sinusmilieus und dann in anderen immer wieder, mittlerweile gibt es ja den Begriff Tinderjährig, also alles, was quasi nicht mehr minderjährig ist und sich schon auf Datingplattformen 18 bis 35,
ist Tinderjährig,
genau. Aber ist es nicht nach oben hin sehr wenig fokussiert von euch Werbern? Also da gibt es die Zielgruppe 60 plus. 60 plus sind jetzt in ein paar Jahren, ja, Bernd, wir dann auch, also alles, was 61 bis 80, 90 ist, das sind aber in Wahrheit ja fast 3 Generationen. Also wenn ich mir heute anschaue, was mich bis heute wundert, warum es keine... Also es gibt immer noch Fernsehzeitschriften, aber nicht für Senioren, die Schrift viel größer bräuchten. Ganz anderes Segment. 60 plus ist ein Riesenbegriff, oder?
Das ist sehr interessant, was du sagst, weil das ist nämlich ein Thema, mit dem ich mich aufgrund dessen, weil ich mich in diese Richtung bewege, damit beschäftige. Man darf halt eines nicht vergessen. Ich persönlich gehöre schon zu einer älteren Generation in der Werbung. Mhm. Werbung hatte immer dieses Bild jungen Leute, und jetzt sind es die Influencer, also wer sich heutzutage als kreativer Werber alles bezeichnet, nur weil er einen Blog jetzt leitet oder Influencer ist, ist noch etwas weit weg zu dem, wo ich mich bewege oder was mein Anspruch ist. Faktum ist, ich glaube, dass aber die jungen Leute sich mit dieser Zielgruppe 60 plus ja gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Und verstehe ich auch.
Ich nicht, denn wenn man sagt, also im Durchschnitt in Österreich, das ist für Deutschland ähnlich, ist der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin 47,3 Jahre alt, also Bernd, auf die 50 zu gehen alle, manche, so wie wir, sind schon slightly drüber. Also eigentlich liegt die Kohle-Zielgruppe, die Geld haben und die mehr sind, definitiv über diesem Rubikon und nicht bei 18.
Aber die Frage war, warum sie die Werber nicht damit beschäftigen, das ist ja Aufgabe der Unternehmer. Mhm. Die müssen die Werber ja briefen und darauf hinweisen, hallo, wir haben, und das ist eine Riesenzielgruppe. Mhm. Und das kommt noch dazu, dass die ja viel fitter sind, also ich hoffe.
Liquider, fitter und...
Fitter als die Generationen davor.
Und hungriger.
Und ich glaube auch, ich kenne ja viele, wo man spricht und sagt, okay, mit 65 jetzt in Pension gehen oder bei Frauen mit Anfang 60, die wenigsten wollen das tun. Jeder sagt, solange ich mich gesundheitlich fit fühle, werde ich weiterarbeiten.
Ja.
Und dann kommt natürlich auch dazu, es wird uns wahrscheinlich auch vom Finanziellen her nichts anderes übrig bleiben.
Weil den Plätzchen musst du leisten können, wenn du aus der Wertschöpfung raus und dann, wenn das stimmt, so wir alle 90, 100 Jahre alt werden, das sind viele Jahre, die es dann noch dann gilt zu überbrücken.
Also ich glaube, deswegen habe ich, was mein eigenes Leben betrifft, so mit Mitte 50, habe ich ja dann in gewisser Weise mich mehr auf meine Gesundheit konzentriert. Ich habe dann das Rauchen komplett beendet. Ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Und einfach mit dieser Sorge, ich möchte nicht krank werden.
Ja, Investment in sich selber.
Es ist einfach so, ja.
Erlebe ich an der Schule des Sprechens auch, dass viele kommen und eine Sprecherausbildung machen wollen, nicht deswegen, weil sie jetzt jung sind und ich möchte Moderatorin werden, sondern durchaus in unserem Alter, weil die sagen, wenn das stimmt, dann mag ich jetzt in meine Marke investieren, denn wenn irgendwie einmal reden nimmer geht, na gut, dann ist echt viel hin. Ja. Also das ist durchaus was eher so im Sinne von Vorsorge und dritte Säule.
Ich finde die Schule des Sprechens, das, was du anbietest, finde ich eine großartige Geschichte, weil für viele Menschen, sei es in Politik oder Wirtschaft, ist die Stimme das Werkzeug, nämlich ihr Verkaufswerkzeug. Mhm. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, es ist, glaube ich, auch wichtig für dein eigenes Ich, so wie wir gesagt haben, in Gesundheit zu investieren, in die Marke, in dein Ich. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für Selbstbewusstsein sehr gut.
Ja, sicher, weil wir können alle Menschen nicht telepathisch bewegen. Es geht nur über die Kraft der Worte und das dann geschult zu haben, ist kein Fehler. Du, jetzt sind wir aber auch in einer Welt, in der gegendert wird, dass die Zwischenwände umfallen, in der es immer woker wird. Auf der anderen Seite sollen aber dann Kreative möglichst keine Denkverbote haben. Spürst du bei deiner Arbeit diese berühmte Schere im Kopf? Ist das was, wo du sagst, merke ich schon?
Also mal ganz kurz beantwortet, definitiv ja. Und es ist in gewisser Weise ein Spagat. Ja. Und die Welt verändert sich auch laufend. Und man muss sich dann auch selber fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen.
Aber was ist dann noch kreativ, was geht noch? Natürlich soll man nicht irgendwie Zielgruppen diskreditieren, aber ich erinnere mich an eine Werbung von Eskimo, wo man ja schon sagt, Eskimo ist ja schon als Firmenname. Also wir haben immer gelacht über Langnese, aber es ist ja schon Eskimo die Frage. Der hat damals versucht, diesen Schokokuchen, der einst noch Mohr im Hemd hieß, irgendwie auf den Markt zu bringen in gekühlter Form. Und dann kam das Sujet mit I love, dieses Herz von Eskimo More, also quasi M-O-H-R. Mhm. Er ist natürlich vom Markt genommen worden. Was ich so schade finde, ist übrigens auch gleich das ganze Produkt, weil ich hätte diesen gefrorenen Schokokuchen gerne probiert, aber das war dann gleich alles in der Versenkung.
Wie man sieht, sagst du schon selber, gefrorener Schokokuchen, nicht mehr Mohr im Hemd.
Bin ja schon geleitet. Mir ist schon klar, dass Sprache sensibel ist, Sprache verändert sich, Sprache darf auch sensibler werden. Ich glaube auf der anderen Seite schon, wir müssen aufpassen, dass wir es gerade für Kreative wahrscheinlich nicht so machen, dass die auf gewisse Ideen gar nicht mehr kommen, weil sie wie Journalisten die Schere
Ich glaube, das ist ein reines Generationenproblem. Nicht mehr. Also wenn ich mit meinen Kindern wieder zu diesem Thema spreche, die lachen. Mhm. Wie kannst du so etwas sagen? Ja? Es ist ja völlig normal. Mhm. Und es gab sogar Schokolade in unserer Kindheit mit einem N-Wort.
Ja, ja, klar.
Ja? Ja. Was völlig normal war. Mhm. Meine Kinder greifen sie auf den Kopf. Mhm. Also es ist eine reine Generationengeschichte. Ja. Und ich glaube, meine Generation muss halt darauf achten, auch im kreativen Brainstorming, wirklich darauf zu achten, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen.
Und ich meine, es sind ja genug Dinge auch passiert. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, war der von Nissan oder Mitsubishi, dieser Pajero?
Pajero.
Ja, also wo man
Mitsubishi.
Sagt, Mitsubishi war das. Also, weißt du,
musst den Namen ändern.
Natürlich, also gibt's ja ganze Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als zu untersuchen, heißt es in irgendeiner Sprache etwas Verwerfliches. Also das war in dem Fall was wirklich Verwerfliches, wo man sagt, naja, kein Wunder, dass sich die Marketingartikel an der Copacabana mit Pajero, Handtüchern und Co. nicht ganz so verkauft haben, ist wahrscheinlich naheliegend. Also es ist auch passiert. Ne?
Ja, man sieht ja zum Beispiel in Vorarlberg, das war ein Riesenthema, das Mohrenbier, ne? Mhm. Die Marke, aber die sind der Marke treu geblieben.
Ja, naja, und vor allem ist ja da auch immer so ein bisschen geschichtlich die Frage, der Mohr, der ja was anderes war und eigentlich ein Gelehrter, wenn jemand jetzt Thomas Mohr heißt, wie der Moderator, wird er sie nicht umnennen müssen. Also da sind wir wahrscheinlich auch die Mohrenapotheke, die in Krems nach wie vor so heißt, also wo man auch sagt, was ist das eine, was das andere.
Ganz genau.
Ein völlig neuer, also ich höre zum Teil die Lawine schon herandonnern aus den USA, Thema Voice over Commerce. Also ist es was, wo du sagst, du wartest drauf und du glaubst auch, dass es Europa erreichen wird. Momentan kann Alexa, wenn ich sie frage, wer ist Tatjana Lackner, dann liest sie heute den Wikipedia-Eintrag vor. Aber irgendwann werden wir diese Dinge natürlich alle gevoice-overt haben. Ist das was, worauf wir vorbereitet sind? Seid ihr's?
Ich glaube, dass da die nächste Lawine auf uns zukommen wird, so wie du es richtig gesagt hast. Und auch hier heißt es einmal abzuwarten und zu schauen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, die Vorteile selber sind schon sehr interessant. Mhm. Ja, bei schnellere Nutzung, es ist kein Gerät erforderlich, Personalisierung, Sprachassistenz ist dialogfähig und vermittelt ein reales Verkaufsgespräch.
Du kannst im Wohnzimmer stehen und deine Shoppingliste der Alexa ansagen und zwar nicht nur so, dass sie mitschreibt, sondern dass sie bestellt.
Ja, genau, Flexibilität.
Mhm, voll.
Einkauf kann nebenbei beispielsweise während der Arbeit im Homeoffice erledigt werden. Mhm.
Ja, also das ist schon was, wo du sagst, also in Amerika scharrt man schon, ist schon auch was, wo ich manchmal das Gefühl habe, sind wir denn da auch vorbereitet drauf? Also ich habe viele Sprecher, die genau deswegen jetzt da investieren, weil sie sagen, wir hören, das kommt. Aber sind es die Werber, ist es deine Szene auch?
Kann ich im Moment schwer beantworten. Ich glaube einfach, dass von der Werberseite oder Werbeagenturseite kommen relativ viele Trends, Analysen ja. schauen. Das heißt noch nicht, aufgrund des Wissens, dass du es auch schon umsetzen kannst oder deinem Kunden anbieten kannst. Du kannst deinem Kunden das erzählen, dass es das gibt.
Ja. Aber deswegen sagt er noch nicht, ich mache was. Aber ja, kannst du uns da mal ein bisschen in diese Geschichte schauen lassen, was kommen denn für Trends sonst noch? Hast du noch zwei, die, wo du sagst, das wird immer wieder diskutiert, kommt vielleicht nicht, aber es ist zumindest am Schirm?
Jetzt bin ich sprachlos. Ich hab's gewusst.
Also Voice over Commerce, können wir lassen, ist gut. Okay. Thema Audio.
Also da weiß ich wirklich kein Thema im Moment. Ja. Was da auf uns zukommen könnte.
Thema Audio-Events. Also auf Clubhouse habe ich 3 Jahre lang jeden Samstag eine Session gehostet. Mittlerweile sind wir umgesiedelt auf LinkedIn-Audio und ich merke, dass viele, viele unserer Kunden, aber auch Freunde sagen, Tatjana, ich will mit dir üben, ich mag Perspektiven wechseln, ich mag mitdiskutieren und jeden Samstag um 10 Uhr klappt es. Mittlerweile merke ich, dass immer mehr Unternehmen das auch nützen. Ist das was, wo du das Gefühl hast, ist schon auch etwas, was cool ist für Unternehmen oder nicht?
Ja, mal grundsätzlich ist einmal das Allerwichtigste die Qualität des Inhalts. Mhm. Das ist einmal das Allerwichtigste. Mhm. Also nur, wo wir wieder dieses Thema haben, wie wichtig die Qualität ist. Unternehmen können durch Diskussionen, Fragerunden und Live-Gespräche eine persönliche Verbindung zu ihrer Zielgruppe erstellen. Ja? Das kann natürlich die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Marke unterstützen. Ja.
Also empfiehlst du es auch im Sinne von Sichtbarkeit, weil ich habe schon das Gefühl, das werden jeden Samstag mehr und es sind natürlich auch Menschen, die sich miteinander vernetzen, wo dieses Netzwerk automatisch passiert, also wo man nicht jemanden ankeilen muss und sagt, du, ich fand deinen Beitrag super. Ich habe jetzt einige aufgrund von unserer Audience, gab es einige schon, die gesagt haben, Tatjana, stell dir vor, ich bin gefragt worden als Keynote-Speakerin, weil jemanden, während ich eine Session gehostet habe, der Redebeitrag ganz gut gefallen hat, was ja super ist, wenn das klappt.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass das durchaus Sinn macht für Unternehmen. Es hat dann noch einen weiteren Vorteil, nämlich die Flexibilität und die Barrierefreiheit.
Mhm, natürlich auch.
Ja. Das ist schon ein wesentlicher Punkt.
Ja, mir fallen da zwar ein, die Andrea, die ist blind und noch ein zweiter, der immer wieder sagt, es ist so cool, dass ihr das am Samstag macht, weil lesen kann ich es nicht, aber ich kann es hören und bin da super dabei.
Und zumindest sind die Leute alle auf derselben Ebene.
Ja. Ja, das ist wahr. Das ist
wahr. Und damit kann man spricht man auch mit, kommuniziert man offener und ehrlicher.
Dich als Werber gefragt, also jetzt bist du gerade in einem Videopodcast, der natürlich auch audiomäßig zerstäubt ist, aber gefühlt hat man langsam den Eindruck, jeder hat seinen eigenen Podcast. Ist der Peak dieses Hype schon erreicht oder ist das was, wo du sagst, da geht es noch weiter? Wie erlebst du das?
Ich glaube, dass dieser Peak noch nicht erreicht ist. Aber es ist das gleiche Problem wie es zu viele Fotografen gibt, die glauben, sie können fotografieren. Und dasselbe passiert jetzt mit dem Podcast. Mhm. Jeder macht seinen eigenen Audio-Podcast und am Ende überleben und dominieren wieder nur die, die qualitativ am besten sind.
Absolut, ja, absolut. Wie wichtig
sind denn... Das schaut natürlich für deinen Podcast super aus.
Dankeschön. Ja, und vor allem, also echt ob der Gnade der frühen Geburtsstunde sind wir auch schon lange dabei.
Natürlich, natürlich.
Wie wichtig sind denn gut ausgebildete Stimmen letztlich auch für die Werbebranche? Jetzt auch gesehen, ein bisschen auch immer wieder betrachtet, dass es ja auch künstliche Stimmen gibt.
Ja, wie wir schon vorhin erwähnt haben, es ist, wenn du deine eigene Stimme als Verkaufswerkzeug nutzt, dann macht es sehr viel Sinn, die zu trainieren, die zu coachen, die zu managen, die Stimme zu pflegen und nicht nur zu reinigen. Ja.
Ja.
Und natürlich für die persönliche Entwicklung und die Stärkung des eigenen Ichs, also Selbstvertrauen, das ist schon sehr hilfreich.
KI ist da eine Gefahr, weil momentan erleben wir, es gibt schon künstliche Stimmen, aber so wirklich Stimmung machen und Modulation und uns berühren tun sie noch nicht. Da gab es ja schon von Nachrichtensprechern, die KI overvoiced waren, also Beispiele. Aber es hat sich dann doch nicht total durchgesetzt.
Naja, das Thema KI wieder einmal, dass sich ja so schnell verändert. Man weiß ja nicht, was im nächsten Monat wieder passiert, was Neues kommt, qualitativ oder in Wochen oder in Tagen, so schnell geht das. Man darf eines nicht vergessen, mittlerweile haben Kanye West, die ganzen Musiker, das Problem, dass ihre Stimmen über die KI geklaut werden. Mhm. Die KI schreibt dann einen eigenen Text, also du kannst es ja, du kannst sagen, ich hätte gerne einen ChatGPT, ich hätte gerne einen Text geschrieben von Paul McCartney, ja. Keine Ahnung.
Ja. Und das ist tatsächlich, also ich als Elvis-Fan weiß, dass ich schon Lieder von Elvis gehört habe, der natürlich nicht Elvis ist, weil alleine der Songwriter deutlich nach seinem Tod geboren ist. Also das geht sich gar nicht aus zeitlich, aber man kann es fast nicht mehr erkennen.
Du kannst es nicht mehr erkennen. Und ich glaube, dass es auch, was das betrifft, gehören Regeln und Gesetze eingeführt.
Also da wird wahrscheinlich dieser AI-Pakt, den wir jetzt von der Europäischen Kommission bekommen, ist nur ein Anfang, aber wahrscheinlich noch nicht das Ende vom Lied.
Nee. Ja. Sicher nicht.
Okay. Bernd, du hast selber mal die Schule des Sprechens vor Jahrzehnten damals besucht. Wie wichtig sind letztlich Stimme und Sprache als Werkzeuge auch für dich in deinem täglichen Alltag? Bist du da eher bei Keynotes im Einsatz, bei Besprechungen? Wo brauchst du es am meisten?
Also, wie gesagt, es ist schon Jahrzehnte her. Mir hat es auf alle Fälle sehr geholfen. Ich versuche mich auch immer daran zu erinnern und darauf zu achten. Manchmal gelingt es, manchmal natürlich nicht. So ein Profi bin ich natürlich wieder auch nicht. Aber ich denke sehr wohl, dass es wieder mal eine Auffrischung benötigt, wie man hört.
Du, und bist du nervös, wenn du da so einen Kannenlöwen entgegennimmst? Dann stelle mir das vor wie bei der Oscar-Verleihung, das nimmt man nicht und sagt Pfirti, sondern da muss man ja dann auch ein paar getragene Worte sagen. Und da sitzt dann die ganze Branche auch da, die einem den Erfolg jetzt möglicherweise auch nicht nur gönnt. Was waren das für Augenblicke? Warst du da nervös?
Das ist sehr lustig. Von den 7 Kannenlöwen durfte ich nur einen entgegennehmen auf der Bühne, weil du gehst nur bei Gold auf die Bühne.
Ah, okay.
Silber, Bronze wird mit der Post geschickt.
Natürlich. Das heißt, beim Goldenen hast du müssen.
Bei Gold ist das wirklich so, da kriegst du diesen berühmten Anruf, auf den jeder wartet. Und ich war auf dem Flug nach Cannes im Flugzeug selber, wo andere österreichische Kollegen gesessen sind.
Oh mein Gott.
Und dann ist der Anruf gekommen, kurz bevor der Flieger abhebt. Und ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, Freunde, wir haben gerade den Anruf bekommen.
Und da hast du müssen, oder?
Du hast müssen, ja.
Das heißt, ihr habt dann im Flieger gemeinsam noch schnell deine Rede vorbereitet, damit du dort nicht wortlos stehst.
Du hältst da keine Rede.
Okay, nee. Dann sagst du nur
du
Danke.
Du gehst auf die Bühne, du wirst aufgerufen, es wird applaudiert. Du möchtest von der Bühne natürlich nicht mehr runtergehen.
Ja.
Du streckst die Hände hoch, aber gefeiert wird erst danach, dann auf der Korsett.
Und das ist schon was, ich meine, die Korsett ist wunderschön, aber es ist schon was, wo man dann auch natürlich plötzlich neue Freunde hat und neue Neider wahrscheinlich.
Viele Freunde, viele Neider. Gerade in Österreich ist das ja so.
Dankeschön, lieber Bernd.
Ich sage danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.